Freiberufler sehen sich alleingelassen vom Staat und ungerechterweise ins Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, gedrängt. Dabei haben sie doch so viel bisher geleistet und seien wichtig für die Gesellschaft. Das formulierten deutschlandweit Künstler in einem offenen Brief und auch von Kulturschaffenden aus Leipzig sind solche Töne zu vernehmen. So richtig die Kritik an fehlender Unterstützung ist, so falsch ist das Argument, wertvoller zu sein als andere. Das schreibt Tobias Brüwer, er ist Autor und Journalist und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Tobias.
Hallo Carsten.
Die Solo-Selbstständigen, die sind doch aber eigentlich schöner, klüger, cleverer und cooler als die anderen, oder?
Nein, und das sagen auch nicht alle von denen, aber ein paar haben das zumindest durchblicken lassen in diesem offenen Brief oder in persönlichen Kommunikationen, die ich mitbekommen habe. Mhm. Das hat mich genervt und deswegen habe ich den Text geschrieben.
Den hast du geschrieben im Kreuzer und es ist ja so, dass es ja nicht nur die Solo-Selbstständigen betrifft. Jetzt fängt ja die zweite Phase der Pandemie an, der sogenannte Tanz. Die erste Phase war der Hammer, der hat alle gleichermaßen getroffen und jetzt in der zweiten Phase geht es um den Verteilungskampf, den man eigentlich auf die Gesellschaft übertragen kann. Hat ja schon begonnen, dieser Verteilungskampf?
Der hat auf jeden Fall schon begonnen und da wurden auf jeden Fall auch schon mehrere Leute oder mehrere gesellschaftlichen Gruppen vernachlässigt, vom sogenannten Rettungsschirmen oder von Töpfen ausgeschlossen. Deswegen ist der Frust der Solo-Selbstständigen auch verständlich. Sie sind aber erstens nicht allein, damit alleingelassen zu werden und ja, sollten sich vielleicht, das war so mein Tenor, mit anderen, die auch alleingelassen werden, solidarisieren. Also ich kann das gleich gerne nochmal ausführen, aber
ja, du sagst
mal,
ja,
der Verteilungskampf ist mittendrin. Also ja, wir sind mittendrin, genau.
Du sagst ja, ihr seid nicht wertvoller als Hartz-IV-Empfänger, aber es braucht eben nicht den Verteilungskampf, sondern Solidarität. Was meinst du damit?
Nein, dem Tenor einiger dieser Selbstständigen, die vorhin jetzt aus dem künstlerischen Milieu kommen, die ich meinte, steht halt eben drin, dass sie halt irgendwie wertvoller wären als Leute, die Hartz IV beziehen. Sie hätten was für die Gesellschaft geleistet und ähnliches und da steckt eben der Vorwurf drin, dass Menschen, die Hartz IV beziehen, irgendwie nicht wertvoll sind, nichts leisten würden, letztendlich irgendwie eine andere Klasse, eine andere Wertigkeit hätten als Menschen, was einfach völlig absurd ist, statt sich mit diesen Menschen zu solidarisieren. Also ich meine, Hartz IV ist eine Zumutung, ist ein Skandal, den wir irgendwie seit 15 Jahren irgendwie gesellschaftlich hinnehmen und gerade in der Krisenzeit wäre es halt vielleicht mal an der Sache, sich mit den Anführungszeichen Schwächeren zu solidarisieren, statt eben nach unten zu treten. Das war mein Kritikpunkt darin.
Hm. Das heißt, der eigentliche Skandal ist Hartz IV, dass eine Grundsicherung nicht zum Leben reicht?
Ja, genau. Also das ist, Hartz IV ist seit 15 Jahren ein Skandal und wann, wenn nicht jetzt, wo sehr, sehr viele Menschen auf eine wirkliche Grundsicherung noch viel mehr angewiesen sind als in den letzten 15 Jahren, müsste man das endlich mal in einem breiteren gesellschaftlichen Spektrum zur Sprache bringen. Also wir hätten das seit 15 Jahren wieder einführen sollen und hätten es dann wieder abschaffen sollen, aber jetzt gerade müsste man vielleicht diese Chance nutzen. Eine wirkliche Grundsicherung, wie immer die dann ausfällt, kann man gesellschaftlich diskutieren, zu schaffen, statt so einen Gnadenbrot, auf das ich halt eigentlich per Grundgesetz Anspruch habe, aber dann gleichzeitig ständig Rechte eben an Jobcenter abgeben muss, um dieses Gnadenbrot überhaupt in Anspruch zu stellen. Das ist ja das Problem im Hartz IV generell, dass es nicht nur zu gering ist, sondern auch, dass es eben keine Grundsicherung ist, die mir bedingungslos zusteht, sondern ich ständig auch noch staatliche Verpflichtungen, also an den Staat Verpflichtung abtreten muss.
Das klingt danach, dass du ein bedingungsloses Grundeinkommen forderst für alle Menschen, die in Deutschland leben?
Fordern nicht. Ich halte das als derzeit wahrscheinlich die sinnvollste Lösung, wenn man es entsprechend ausgestaltet. Also doch, da muss man genau gucken, dass es eben nicht vom Umfang her zu gering ausfällt und dann letztendlich man doch weniger hat als irgendwie eine Art von Grundsicherung. Also gerade Kritik von links, à la Christoph Butterwege oder sowas am bedingungslosen Grundeinkommen halte ich für stichhaltig und auf die muss man eingehen, aber grundsätzlich finde ich das erstmal in diese Richtung zu denken völlig richtig. Wie das dann genau ausgestaltet werden müsste, das ist ein anderer Prozess, das kann ich jetzt einfach so nicht sagen, also bin ich zu wenig Ökonom oder Gesellschaftswissenschaftler. Aber in irgendeiner dieser Art der Richtung, Arbeitszeitkonten, nur noch Teilzeitarbeit, wie auch immer, also gibt es da mehrere Geschichten in diese Richtung, wie man alle irgendwie sozial absichern kann, das kann man diskutieren, aber irgendwie in so eine Richtung muss es auf jeden Fall gehen.
Ja. Genau. Hast du denn, wenn der Spuk vorbei ist oder diese Krise vorbei ist, zumindest diese Krise, Hoffnung, dass wir eine solidarische Gesellschaft hinbekommen mit dem jetzigen Wirtschaftsmodell?
Gute Frage. Hoffnung eigentlich nicht, aber man soll es ja nicht aufgeben. Ein kluger Freund von mir hat gesagt, gerade diese Krisenzeit jetzt sollte man genau auf diese Hoffnung setzen und nicht den kühlen Blick der Analytik drauf walten lassen, sondern die erst hinterher wieder einsetzen. Und das versuche ich gerade. Das war ja auch mein Text, der ja versucht, persönlich alle zusammenzubringen. Der Ansatz, und wahrscheinlich ist das jetzt gerade der Moment, dass man ein paar Leute zusammenbringt, in der Hoffnung, wenigstens ein kleineres Würmchen durchzubringen. Die kühle Hoffnungslosigkeit hinterher wieder zu attestieren, das ist vielleicht gerade der Weg.
Ja, dein aktuelles Buch heißt Welt aus Mauern, eine Kulturgeschichte der Mauern und auch der Grenzen. Ein sehr schönes Buch, und jetzt werden ja im Moment zwar keine Mauern hochgezogen, aber Grenzen dicht gemacht. Man muss ja unterscheiden zwischen Mauern und Grenzen. Grenzen können ja auch ein Fried sein, können ja auch Klarheit schaffen, aber im Moment sind die Grenzen schon was beängstigend, dass, wenn man sich überlegt, dass Reisen jetzt nicht mehr möglich ist. Schwierig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe, also als das Buch rauskam, hat gerade Trump, also vor 2 Jahren, mit seiner ganzen Mauer- und Grenzrhetorik irgendwie angefangen und dachte mir schon, okay, absurd, dass ich zu der Zeit gerade so eine Art Renaissance der Mauern und Grenzen halt irgendwie attestiert habe, und jetzt ist es halt noch viel beängstigt. Also es ist ja kein Einfrieden, sondern es ist ja wirklich ein komplettes Ausschließen von Menschen. Also selbst Waren und Güter werden ausgeschlossen, die sonst ja immer zirkulieren durften. Nur Menschen wurden ausgeschlossen, jetzt wird alles ausgeschlossen. Also wir igeln uns ein in der Hoffnung, einer globalen Katastrophe halt irgendwie zu entgehen. Und ja, wird nicht klappen, glaube ich.
Nochmal zu den Eigenschaften von Mauern. Also wenn man jetzt mal das Private nimmt, das Private ist ja auch die Errungenschaft der Moderne, kann ja auch ein Schutz sein. Also das, ich meine, Privates, das beschütze, Schutz der Wohnung, das ist ja auch, sind ja auch Mauern. Mauern müssen ja nicht grundsätzlich was Schlechtes sein?
Auf jeden Fall. Mauern sind auf jeden Fall nicht per se was Schlechtes, also wie die meisten technologischen oder Werkzeuggeschichten von ihrem Gebrauch abhängig. Also Mauern waren auch in der Menschheitsgeschichte vom Anfang an sehr früh auch Prothesen zur Freiheit. Also wir haben den Menschen Schutz gegeben vor den Wetterunbillen, vielleicht vor wilden Tieren und so weiter. Also Mauern sind per se erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Persönlich fühle ich mich in meinen sogenannten eigenen vier Wänden, also die gemietet sind, aber immerhin temporär meine eigenen sind, natürlich auch sicher und auch wohl, weil ich mir die einrichten kann. Also auf jeden Fall, Mauern haben erstmal per se nichts Schlechtes, sondern man muss halt gucken, wofür und wogegen sie eingesetzt werden.
Ja. Das Gleiche wahrscheinlich mit Grenzen. Grenzen sind ja auch per se nichts Schlechtes, wenn man sie überschreiten kann, und wenn die Frage stellt, wer darf sie überschreiten? Also Grenzen, Abgrenzung kann auch Frieden stiften, aber die Frage, wie durchlässig sie sind? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also erstens sozusagen diese Grenzidee mit einer geschlossenen, sicheren, also im Sinne von geografisch ganz sicheren Grenze, ist ja eh eine junge Idee. Also so durch die Weltgeschichte gab es gar nicht so klare Grenzen, und es waren meistens eher so Säume. Das ist das Interessante, weil du es gerade eben sagst, mit so Durchlässigkeit oder Begegnungsräumen, also Grenzen waren eigentlich immer so eher so Begegnungsräume, so wurde dann erst später halt so ab dem 16., 17. Jahrhundert überhaupt in Europa erst gedacht linear, als ich darf hier nichts mehr überschreiten, Sachen, und deswegen Begegnungsräume finde ich halt eine schöne Idee, weil man eben sich begegnen kann, also natürlich nicht muss, und es gab immer auch kriegerische Konflikte natürlich um solche Regionen, aber die waren nie so als diese Linie, du darfst hier nicht durch, darf ich ihn überschreiten, sonst wirst du erschossen, um es jetzt mal in einem AfD-Bild oder sowas zu bringen, gedacht. Und deswegen Grenzen als Begegnungsräume finde ich erstmal eine hübschere Idee als einen du darfst hier nicht rein oder so Sean und Pass à la Herr der Ringe mäßig diese Brücke oder so denken.
Also erschossen werden ist eine, man kann auch ertrinken, also die gibt ja vielfältige Formen.
Vielleicht im Europa, Mittelmeer als Grenze natürlich.
Nochmal abschließend zum Schengen-Raum und zu den Grenzen, die ja um Europa sind, die ja eigentlich durchdringlich sind, die eigentlich nicht dicht gemacht werden können, aber es ist der politische Wille zu sagen, wir machen Europa dicht, um unseren Wohlstand zu sichern, wo wir wieder beim Wohlstand und beim Verteilungskampf sind. Mhm. Also das heißt, das ist eins unserer Probleme in unserer Wohlstandsinsel Europa?
Auf jeden Fall. Das ist eins der ganz großen Probleme, und natürlich nicht nur moralisches Problem, sondern tatsächlich ein ganz praktisches Problem. Also sehen wir auch gerade in dieser sogenannten Corona-Krise, dass wir uns zwar mit unserem Gesundheitssystem einigermaßen dagegen vielleicht noch wehren können. Also wir, meine ich jetzt gerade in Deutschland, was vielleicht das Gesundheitssystem einigermaßen okay noch aufgestellt ist. Andere Länder innerhalb Europas sind das schon nicht, wo wir wenig Solidarität leisten, und dann sind die Menschen, die am Rande von Europa in Moria und Co., in den ganzen Flüchtlingscamps halt irgendwie ausdauern müssen, komplett auf sich allein gelassen. Also sie werden weder medizinisch, was den Virus bedingt, irgendwie betreut, gepflegt, plus dass wir sie natürlich auch in allen anderen Hinsichten, sei es Nahrungsmittel und so weiter, alleine lassen. Das ist eine absolute moralische Katastrophe für wir.
Also neben der Krise eine moralische Katastrophe, mit denen wir uns immer auseinandersetzen müssen und vielleicht auch künstlerisch und literarisch, das wirst du tun. Dein aktuelles Buch heißt Welt aus Mauern, eine Kulturgeschichte. Tobias, bleib positiv als Pessimist und liebe Grüße nach Leipzig.
Danke dir, mach's gut.
Tschüss.